Mein Name ist Volker Grun, ich heiße euch herzlich willkommen bei IT Tacheles, dem Podcast der Adesso SE rund um das Thema Software Engineering. Heute unterhalte ich mich mit Felix Magadanz über das Thema Passkeys. Gar nicht so richtig Software Engineering, aber ein wichtiger Teil bei der Veränderung des Internet und der Senkung von Zugangsschranken, sagen wir es mal so. Felix, schön, dass du da bist. Vielleicht stellst du dich kurz vor.
Vielen Dank. Ja, ich bin Felix Magadanz, Gründer, Geschäftsführer der Hanko GmbH. Wir sind ansässig in Kiel, ganz im Norden, haben dort mal gestartet und wir bauen Software für den Bereich Authentifizierung und sehr speziell für den Bereich Passkeys, passwortfreie Authentifizierung. Kommt gerade immer mehr von den Großen getrieben. Gehen wir gleich bestimmt noch ein bisschen drauf ein.
Aber als allererstes kommt die Partyfrage. Samstagsabend um 12, du erklärst deinen Party mit Gästen, was Passkeys sind.
Das mache ich sehr gerne.
Das machst du das auch sonst? Machst du das tatsächlich?
Das kommt sehr häufig vor.
Ja, okay, dann.
In der Tat. Also sehr anschaulich ist das eigentlich immer, dass du anstelle von Passwörtern Touch-ID, Face-ID, was immer dein Gerät hergibt, das ist jetzt nicht beschränkt auf Apple-Geräte, kannst du verwenden, um dich einzuloggen, auch um einen Account zu erstellen. Also du hast einfach gar kein Passwort mehr. Du nutzt Touch-ID, Face-ID, Windows Hello, Biometrics auf Android und bist erledigt damit. Und das Ganze ist viel sicherer als jedes Passwort und auch als jedes Zwei-Faktor-Verfahren, was es gerade so gibt.
Das findet doch erstmal jeder attraktiv, oder? Das Gehasel mit den Passwörtern, an der sich keiner erinnern kann und dann Sorge hat, überall das Gleiche zu nehmen, das ist doch allgegenwärtig.
Absolut, ja.
Und ihr adressiert B2C oder B2B oder beides?
Naja, am Ende ist es erstmal jetzt ein B2C-Thema im Sinne von, wer sind die Nutzer? Weil das wirklich in aller Breite bei den Nutzern die Passwörter ablösen soll. Wir richten uns natürlich an Firmen. Also damit ein Passkey benutzt werden kann, muss jemand, der ein Login ins Internet stellt, also jeder, der eine Webseite hat, wo man sich anmelden kann oder eine App hat, wo man sich anmelden kann, der muss was tun. Das ist das Besondere dabei. Anders als jetzt zum Beispiel bei einem Passwortmanager, wo das rein in der Hand des Nutzers liegt, etwas zu tun. Bei Passkeys muss der Login dafür fit gemacht werden.
Mhm.
Und dafür bieten wir Tooling an.
Mhm. Und wir kommen bestimmt noch später drauf, aber haben wir vielleicht historisch einsortiert. Die Idee, die Passwörter abzuschaffen, die gab es ja schon mal hier und da. Bill Gates hat, glaube ich, auch schon vor langer Zeit gesagt, das ist jetzt mal das Ende mit den Passwörtern. Aber irgendwie ist es seitdem trotzdem nur mehr und nicht weniger geworden. Fast so ein bisschen wie das papierlose Büro. Das wird ja auch nie papierlos. Meinst du, das Internet wird denn tatsächlich mal passwortlos oder loser?
Also, ich meine, ich muss jetzt sagen, ja, aber ich halte das
du musst auch sagen,
für,
ja, stimmt.
Ich
du
halte
musst
das
sagen,
jetzt
ja,
auch blöd. Für sehr, sehr wahrscheinlich, dass das passiert, weil diese Technologie wirklich einfach dem Passwort überlegen ist und jetzt erstmalig auch in der Anwendbarkeit dem Passwort wirklich überlegen ist. Also in aller Konsequenz ist es eben nicht eine Technologie einer bestimmten Firma, für die ich jetzt irgendwas installieren muss, wo ich irgendwas kaufen muss, für die ich irgendwie jetzt speziell was tun muss als Nutzer oder auch als Anbieter, sondern das ist ein globaler Standard, der entwickelt wurde von natürlich irgendwo den großen Identity-Providern. Also klar, Google, Apple, Microsoft haben da eine wichtige Rolle gespielt. Aber das muss auch so sein, weil alle Geräte, die wir nutzen, kommen von diesen Herstellern in der Regel. Und wenn dort etwas nativ funktionieren soll, also auf diesen Geräten etwas bereit sein soll, was wir benutzen können, zum Beispiel eben eine Public-Key-Infrastructure, was ist es am Ende? Private Schlüssel müssen da verwaltet, erstellt werden, Signaturen generiert werden, ohne dass ich als Nutzer irgendwas tun muss, irgendwas installieren muss.
Das ist der Charme, ne?
Man
hat Schlüsselpärchen dahinter, kryptografisch sicher.
Exakt.
Und man muss nicht sich damit auseinandersetzen.
Ganz genau.
Und das funktioniert jetzt, weil es die Fido Alliance gibt.
Warum das jetzt zum ersten Mal wirklich funktionieren kann, ist, weil es eben nicht ein privatwirtschaftliches Unternehmen mit irgendwelchen Interessen gibt, sondern es ist wirklich das Internet besser machen, war da so ein bisschen der Tenor. Es hat jetzt auch 10, 11 Jahre gedauert, es so weit zu bringen, aber es gibt offene Standards dafür. Alle ziehen da sozusagen am gleichen Strang und haben sich da einfach zusammengetan und da diese Standards, die da relevant sind, für entwickelt.
Aber noch hat das nicht so richtig geknallt, oder? Ich habe immer noch viel Passwörter um mich rum.
Also ja. Das wirst du auch noch eine Weile behalten. Das wird jetzt nicht von heute auf morgen irgendwie nächstes Jahr oder dieses Jahr der große Knall sein und du hast keine Passwörter mehr. Aber dir begegnen jetzt Passkeys schon. Wenn du einen Google-Account hast,
zum Beispiel, wird dir das
vorgeschlagen und so weiter. Gibt es einige Anbieter jetzt gerade jüngst, zum Beispiel PlayStation. Also wenn du eine Sony-Account für die PlayStation hast, werden dir jetzt Passkeys vorgeschlagen, angeboten. Und so gibt es also TikTok unterstützt Passkeys, Kayaks und Reiseanbieter, PayPal kann man mit Passkeys bezahlen, teilweise noch so ein bisschen eingeschränkt, dann nur iOS-User oder nur in den USA, also das wird so graduell ausgerollt.
Da kommen jetzt ja die Vorteile her. Also wenn die Nutzer nicht dran verzweifeln und sich dann von dem, was sie gerade eigentlich tun wollten, abwenden, weil sie sich nicht erinnern, nicht ein neues Passwort schicken lassen wollen und das dann nicht im Spam landet und was alles sonst passiert, dann hat ja derjenige, der solch eine Passkey-Lösung anbietet, so ein paar Vorteile davon.
Ganz genau.
Also erstmal die bessere Konversion, dass die Menschen das tun können, was sie tun sollen.
Ja, genau. Also mit Security-Argumenten kann man auch immer gut kommen, aber die Conversion, wie mache ich am Ende mehr Business, die zieht meistens am besten, mehr, ne? Logischerweise. Ja, und es ist schon, also das kommt sehr auf den Use Case an, aber Google zum Beispiel hat eine Studie gemacht und die haben halt rausgefunden, dass die Wahrscheinlichkeit, dass ein Login erfolgreich wird, viermal so hoch ist.
Das ist ja spektakulär.
Also 400% bessere Login-Wahrscheinlichkeit mit einem Passkey gegenüber einem traditionellen Passwort.
Wenn ich jetzt aber einen ordentlichen Passwortmanager einsetze, habe ich ein Sicherheitsproblem, das verstehe ich. Aber könnte man es genauso komfortabel machen für den Nutzer?
Ein Passwortmanager ist am Ende ja von der Nutzung gar nicht so anders. Du meldest dich dann halt bei diesem Passwortmanager irgendwie an. Den kannst du ja teilweise auch schon mit einer Biometrie entsperren, je nach Gerät. Und der füllt dann für dich das Passwort aus. Das heißt, wenn du einen Passwortmanager hast, ist für dich als User an der Stelle des Logins der Vorteil nicht mehr so riesengroß. Mhm. Muss man einfach klar sagen. Nun ist aber die Tatsache, wenn man schaut, wie viele Menschen benutzen Passwortmanager, das ist also vielleicht gerade so zweistellig.
Echt zu wenig?
Oh ja, okay. Also deswegen, ja, es gibt Tooling, mit dem man sich das Leben auch jetzt schon leichter machen konnte, die letzten Jahre. Aber das ist eben letztlich auch ein Hack. Also es ist ja eine Software, die irgendwie eine Webseite ausliest, dort dann in irgendwelche Formularfelder irgendwas reinpastet. Manchmal wird es erkannt, manchmal auch nicht. Und ja, dieser Hack wird jetzt durch eine saubere technische Lösung abgelöst, wenn man so möchte.
Gut, aber lass uns mal drauf gucken, wie sehen denn Passkeys für den Nutzer aus? Wie registriert er sich, wie meldet er sich an und warum geht das alles ohne Passwort?
Ja, also die Nutzer-Journey ist im Grunde wirklich runterzubrechen, was ich bei der Partyfrage vorhin schon sagte. Du nutzt die Mechanismen, die dir deine Geräte bieten, um die Geräte zu entsperren. Die nutzt du. Und sowohl für die Passkey-Erstellung, also du gehst zu einer Webseite, machst dir dann einen neuen Account und genau an der Stelle, wo du sonst sagst, ich muss jetzt hier ein Passwort eingeben, vielleicht sogar noch zweimal, wirst du dann aufgefordert, ein Passkey zu erstellen. Und in der Regel machst du dann Touch-ID, ein Face-ID, was auch immer du eigentlich
hast bei deinem. Die beiden verstehe ich direkt, ist klar. Gibt's noch weitere, die da in Frage kommen?
Naja, aber das sind jetzt halt die Brandnames letztlich von Apple. Das gibt ja auch ein Android Biometrics zum Beispiel.
Ist das gleiche aber dann?
Das ist im Grunde das gleiche. Du kannst bei Android auch so ein Muster zum Beispiel haben, was du konfigurierst, um dein Gerät zu entsperren. Oder ein PIN-Code auch zum Beispiel, wenn du jetzt Biometrie nicht benutzen möchtest aus irgendwelchen Gründen oder nicht kannst, kannst du auch einen PIN-Code nehmen. Also es ist nicht zwangsläufig Biometrie.
Ah, okay.
Es ist der Entsperrmechanismus deines Geräts, einfach gesagt. Ein Windows-Rechner hat heutzutage in der Regel Windows Hello und irgendwie mindestens so eine Geräte-PIN. Das Entscheidende ist halt, kleiner Exkurs vielleicht auch nochmal, das ist ein lokaler Faktor. Dieser Faktor, ne, dein Face-ID, dein Windows-PIN, das geht immer nur an deinem einen Gerät. Das heißt, es kann nicht aus der Ferne kompromittiert werden. Man muss dir schon dein Gerät entwenden und diesen Faktor entwenden. Und das Besondere daran ist halt, das kriegst du eben mit.
Ja.
Während du, wenn irgendwo eine Datenbank gehackt wird und da kommen dann die Passwörter irgendwie zutage, das kriegst du gar nicht mit.
Bedeutet aber auch, ich brauche für jedes Gerät einen eigenen Passkey.
Korrekt. Du hast nicht hundertprozentig korrekt, aber fast genau. Also du legst für jeden Account neue Passkeys an. Du hast also nicht einen einzigen, sondern du hast so viele, wie du Accounts hast, mindestens irgendwann mal. Du kannst sogar pro Account mehrere haben. Wenn du jetzt ein iPhone und MacBook hast, dann reicht dir ein Passkey, weil der wird im iCloud Keychain synchronisiert. Wie ein Passwortmanager. Mhm. Das ist auch wirklich eine sehr, sehr runde Erfahrung. Stand heute auch schon komplett umgesetzt. Du erstellst den Passkey auf dem Phone in der, ich weiß nicht, was wir jetzt nennen wollen, Amazon-App vielleicht zum Beispiel und kannst dann auf deinem MacBook im Web in die Amazon-Webseite dich mit diesem Passkey einloggen, eine Sekunde später. Mhm. Das ist schon wirklich toll.
Das ist so ein Magic Moment.
Das ist wirklich Magic, oder? Ja. Genau. Da war Apple jetzt Vorreiter, obwohl sie am Anfang eine Weile gebraucht haben, bis sie auf den Zug aufgesprungen sind, waren sie da jetzt wieder so in der User Experience Vorreiter, muss man ganz klar sagen. Plattformübergreifend gibt es andere Methoden, wie du das machen kannst. Also zum Beispiel kannst du dein iPhone benutzen. Das ist immer ein bisschen komplizierter zu erklären. Wenn man es einmal gemacht hat, ist es relativ simpel. Wenn du ein Passkey auf dem iPhone hast und du möchtest dir jetzt am Windows-Rechner einloggen, dann kannst du dir am Windows-Rechner sagen, mit Passkey einloggen, kriegst dann einen QR-Code zu sehen und kannst dein Handy nehmen und einfach mit der ganz normalen Kamera diesen QR-Code scannen sozusagen. Und dann machst du auf dem Phone Face ID zum Beispiel, wirst du durchgeleitet, musst nichts weiter machen und fertig. Und danach kannst du dann zum Beispiel auf dem Windows-Rechner auch deinen zweiten Passkey erstellen. Und das ist so, in der Regel reicht das eigentlich auch schon.
Welche Unternehmen tun das denn heute schon? Also wahrscheinlich sind die Unternehmen im Einzelnen jetzt nicht so spannend, aber gibt es so Cluster oder Sorten von Unternehmen, die da gerade affin sind oder auch solche, die noch hinten dran sind?
Also man kann ganz klar sagen, die Großen sind da gerade Vorreiter. Also Google Accounts war mit das erste. Hat irgendwie einen Google Account für privat oder die Arbeit. Microsoft war da sehr früh mit dabei. Da geht das dann auch schon ganz klar in Enterprise-Bereiche rein. Und ansonsten sind das aber große Player mit sehr vielen Usern. Das ist im Grunde, würde ich sagen, die Überschrift. Und natürlich sehen wir jetzt auch da einfach sehr viel Potenzial im Bereich E-Commerce zum Beispiel, also wo eben durch Accounts und Passwörter, Identitätsthemen auch immer wieder einfach Geschäft
finden. Aber auch Versicherungen und Banken mit ihren Kunden, oder? Die haben auch viele Kunden.
Absolut, absolut.
Für die würde sich das dann nicht auch an? Da habe ich es jetzt noch nicht gesehen.
Nee, genau, da ist es noch nicht zu sehen. Das liegt aber auch ein bisschen daran, dass wir halt hier in Europa eine andere Regulatorik haben als zum Beispiel in den USA. Also PSD2 heißt die hauptsächlich, dann gibt es Strong Customer Authentication Requirements und da gibt es gewisse Herausforderungen noch zu lösen. Sind wir auch gerade mit einigen Partnern dran, daran zu arbeiten, dass man sagt, wie ist die Compliance wirklich gegeben bei einem Passkey, der jetzt über iCloud synchronisiert wird, Stichwort Device Binding und so weiter. Da gibt es ein paar Herausforderungen.
Sag mal, ich verstehe gar nicht. Also,
ja, also ganz konkret, das ist dann aber schon ein bisschen.
Aber wir sollten unsere Zuhörerinnen und Zuhörer nicht schonen.
Bisschen tiefer können wir gerne machen. Also es ist ja so, dass in dieser PSD2 zum Beispiel gefordert wird, Device Binding. Das heißt, dort, wo dieser Key erzeugt wird, das muss dann auch dieses eine Gerät sein.
Okay, da ist die Synchronisation dann schädlich.
Und wenn ich jetzt dann eine Sekunde später über iCloud-Account, dann ist letztlich die Sicherheit ja an den iCloud-Account gebunden. Man muss sagen, iCloud, Google-Account, die sind extrem sicher. Also diese Plattform tun wirklich sehr, sehr viel. Ja, ja. Aber eine Bank in ihrer Compliance, letztlich auch in ihrer Risk-Betrachtung, macht sich da immer ein bisschen abhängig. Und das ist gerade so ein bisschen eine Herausforderung.
Okay.
Weiteres Thema, vielleicht auch ganz spannend, wenn wir beim Thema Banken sind. Dieses Strong Customer Authentication ist ja nicht nur relevant für den Login selbst, sondern eben auch für die Zahlungsfreigabe zum Beispiel. Und da gibt es zum Beispiel die Herausforderung, dass man gerne den Inhalt dieser Transaktion nochmal im sicheren Kontext anzeigen möchte. Und ein Passkey, die ganze UI, die dir das Betriebssystem da so bietet, vorimplementiert von den Betriebssystemen und Browserherstellern, die ist für diesen Case jetzt noch nicht optimiert. Die ist für den Login-Case optimiert. Der Transaktions-Case ist da jetzt noch nicht gesondert vorgesehen. Das ist zum Beispiel was, wo wir auch so ein bisschen Lobbyarbeit gerade betreiben in diesen Arbeitsgruppen. Die Extension des Standards ist schon längst vorgesehen. Die gibt es seit Jahren. Jetzt müssten vielleicht auch ein Aufruf, falls eine Bank, Mitarbeiter von Banken hier zuhören, sich dort vielleicht auch zu beteiligen.
Ja.
Weil man wird da gehört. Es ist einfach nur, bisher hat da halt wenig Beteiligung stattgefunden und es ist keinesfalls so, dass die Big Player da irgendwas groß vorgeben. Die richten sich einfach nach ihren Interessen aus und machen das, was sie halt interessiert. Aber wenn jetzt die europäischen Banken sich dort stärker engagieren würden in den Gremien, W3C ist das und FIDO Alliance, ist die Wahrscheinlichkeit, dass das dann auch sinnvoll umgesetzt wird, ziemlich hoch. Weil das habe ich jetzt die letzten 5-6 Jahre erlebt, dass ganz klar ist der Wille dort, diese Technologie jetzt auch wirklich breit einsetzbar zu machen.
Aber lassen wir vielleicht mal für einen Moment sogar die stark regulierten weg, die ja extra Hürden haben, habe ich verstanden. Warum ist denn für die anderen, also ja, meistens ja dann doch irgendwie digitalen Unternehmen, jetzt der richtige Zeitpunkt?
Ja, also die Ich habe natürlich mich mit dieser Frage in den letzten Jahren, die wir eben auch in diesem Feld unterwegs sind, schon häufig beschäftigt. Und
du musst die Kunden ja auch einzeln umhauen, ne? Oder?
Ja, klar. Und was man jetzt eben sieht, ist, dass wirklich das Ökosystem jetzt da ist.
Ja.
Ja, es ist wirklich auf jedem Gerät, was wir alle in der Tasche haben oder mit uns rumtragen oder auch zu Hause auf dem Schreibtisch haben, ist das jetzt da. Und da gibt's auch bis auf minimale kleine Missing Pieces jetzt im Linux-Bereich zum Beispiel. Aber ansonsten ist das jetzt einfach da. Und als wir angefangen sind damit zum Beispiel, mussten wir manchmal sagen.
Wann seid ihr angefangen? Haben wir noch gar nicht drüber gesprochen.
Ja, also die Firma gegründet wurde schon 2018. Mhm. Das heißt also schon eine ganze Weile her. Da waren so die Technologien, die Idee war da. Und es gab Ideen, wie man das umsetzt über eine App-Lösung zum Beispiel, so Push-Authentication, wie man das heute aus dem Banking-Bereich kennt. Sowas haben wir dann zuerst gemacht. Mhm. Aber es war schon immer klar, das wird so kommen, dass das nativ von den Geräten unterstützt wird. Mhm. Und da mussten wir dann losziehen in der ersten Zeit und haben gesagt, ihr könnt das jetzt ausrollen, das ist total cool, aber es geht leider nur bei Android. Oder eure Nutzer müssen Windows 10 haben.
Dafür. Ja, das ist.
Und das war wir natürlich total euphorisch, aber der Kunde sagt, ja, kommen wir nochmal wieder,
bisschen, ne? Ja, machen wir
wenn das
später,
dann auch überall funktioniert. Und das ist jetzt halt gegeben. Und auch die Frequenz, in der wirklich große Namen das jetzt auch mit viel Aufwand, ich meine, die haben ja auch immer ihre User-Education-Themen mit dabei, also mit wirklich viel Aufwand ausrollen, das gab's so noch nie. Also das ist wirklich in den letzten 3, 4, 5 Monaten ist das wirklich steil nach oben gegangen. Mhm. Insofern also aus meiner Sicht führt da sowieso kein Weg dran vorbei. Und ich glaube, jetzt ist eine sehr gute Zeit, sich damit zu beschäftigen.
Und es passt ja auch gut in die Zeit, weil die Sorge vor Sicherheitslücken greift ja auch um sich. Vielleicht schauen wir da nochmal drauf, das Thema Sicherheit. Also gerade im Verhältnis zu Zwei-Faktor-Authentifizierung vielleicht oder manchmal auch nur einfachen Passwörtern.
Kannst du das einordnen? Ja, unbedingt. Also natürlich, der Default ist ein einfaches Passwort. Und ich sage immer, was ist sozusagen der größte Nachteil des Passworts ist, dass es per Definition ein Shared Secret ist. Das heißt, ein Passwort kennst du und es kennt der Dienst, wo du dich einloggen willst. Das geht nicht anders. Klar liegt das da dann idealerweise als Hash vor und so weiter, aber trotzdem hast du dieses Secret geteilt. Und das hat halt viele Nachteile, dass zum Beispiel unterwegs dir dieses Secret abhanden kommen kann. Natürlich kannst du es vergessen, das sind dann eher so die Usability-Probleme, aber du kannst halt ausgetrickst werden, gehst auf eine Phishing-Webseite.
Klar.
Das ist halt super einfach aufzusetzen und die Häufigkeit, wie solche Angriffe stattfinden, die nimmt halt stetig zu, weil es auch so einfach und so skalierbar durchgeführt werden kann.
Und die Präzision, mit der Seiten so aussehen, als wären es ganz andere, ist ja auch erschreckend.
Es gibt Software für Man-in-the-Middle-Attacken, die spiegeln einfach nur die Seite. Es muss noch nicht mal nachgebaut werden. Die hängen sich einfach dazwischen und machen dir einen Spiegel von dem, was wirklich ist, aber greifen mal zwischendurch alles ab. Und da kommen wir eigentlich auch schon zum nächsten Punkt. Alles, was wir bisher als Zwei-Faktor-Methoden kennen, wo wir sagen, also 2FA schützt mich ja dann vor sowas. Das ist leider nicht der Fall, weil alle herkömmlichen Methoden, ne, so irgendwie so eine SMS, die ich dann gesendet bekomme, eine Authenticator-App, irgendwie Google Authenticator oder sowas, der mir dann so einen Einmalcode ausspuckt. Alle diese Informationen gebe ich letztlich auch ein und die können auch abgegriffen werden. Und dann hat der Angreifer, klar habe ich toll zwei Faktoren, aber der Angreifer hat trotzdem meine Session und hat dann auch nicht genützt. Solche Angriffe finden statt und am Ende habe ich als User nur noch mehr Nerv, weil ich muss dann mir ein Passwort merken oder das irgendwo hinterlegt haben. Ich muss dann mein Handy irgendwie haben, das eingerichtet haben. Wenn ich mir dann ein neues Handy hole, ist es in der Regel nicht einfach so zu übertragen. Dann muss ich das neu verknüpfen und so weiter. Also das ist alles nicht optimal. Und Passkeys werden das halt verbessern.
Jetzt haben wir zwei Argumente. Die bessere Konversion und die höhere Sicherheit. Haben wir auf der anderen Seite den Aufwand, den man treiben muss. Wie teuer wird es denn für so ein Unternehmen?
Ja, das kann man natürlich nicht pauschal beantworten. Nee. Aber es gibt da eben mehrere Möglichkeiten, wie man das jetzt umsetzen kann. Ich sagte, es ist ein offener Standard und das möchte ich auch ganz klar nochmal ausdrücklich so sagen. Jeder kann das implementieren. Jeder kann fähige Entwickler ransetzen und kann diesen Standard umsetzen. Es gibt aber so eine Einschätzung, weil wir das auch einfach selber ja schon mehrfach jetzt gemacht haben. Du bist damit dann vermutlich ein paar Monate beschäftigt. Mhm. Das ist also ein 300 Seiten Dokument, was auch sich weiterentwickelt. Und würde ich jetzt nicht unbedingt jemandem empfehlen.
Nö, wir leben in einer arbeitsteiligen Gesellschaft. Soll jeder das machen, was er am besten kann?
Also, wer da Lust zu hat, gerne. Das macht auch Spaß. Aber das ist eine Reise, auf die man sich da begibt. Und insofern gibt es natürlich schon eine ganze Reihe an Open-Source-Libraries, die einem da so ein bisschen das Heavy-Lifting abnehmen. Trotzdem muss man sich dafür gut in das Thema einarbeiten, fähige Entwickler haben, die sich dann damit beschäftigen. Du musst halt serverseitig und frontendseitig was tun. Also es ist jetzt nicht nur irgendwie so ein simples Plugin in der Regel. Also zumindest nicht, wenn ich da irgendwie die jetzt auf einer Open-Source-Library das Ganze aufbaue. Da bist du dann also mindestens auch ein paar Wochen mit beschäftigt. Naja, und also das, wir kommen jetzt im Grunde dazu, was wir halt tun. Das ist also unser Pitch von Hanko, dass wir halt Tooling dafür anbieten, das so einfach wie es geht über die Bühne zu bringen für unsere Kunden. Und da bieten wir halt einmal eine API-Lösung an, die dir sozusagen die gesamte Passkey-Infrastruktur stellt mit SDKs. Da bist du dann in, sagen wir mal, einem Tag oder zwei bist du durch damit. Du musst es natürlich noch ausrollen, aber das ist eine andere Frage. Mhm. Und das zweite Produkt, was wir haben, ist eben ganz gesamte Authentifizierungslösung. Also ich weiß nicht, Keycloak ist vielleicht einigen Begriff, sowas in der Art, was aber auf Passkeys zugeschnitten ist. Also für die Zeit, in der Passkeys das dominante Verfahren sind, optimiert. Und da kriegst du es dann alles aus der Box fertig.
Und wie verdient ihr euer Geld? Wie ist das Geschäftsmodell?
Also erstmal natürlich ist auch alles, was wir tun, Open Source, muss ich dazu sagen. Mhm. Aber mit dem Kniff, dass Commercial Open Source auch relativ, also so in meiner Bubble zumindest, ein recht, recht wichtiges Thema gerade. Also man ist transparent, man ist offen in der Entwicklung. Man stellt aber letztlich ein Cloud-Angebot auch zur Verfügung, wo dann für die Dienstleistung der Bereitstellung und auch den Service gezahlt wird. Damit verdienen wir Geld. Wir haben gewisse Funktionalitäten in unseren Open-Source-Projekten, die wir in sogenannte Enterprise-Lizenz ausgelagert haben. Also Features, die jetzt in der Regel kein kleines Unternehmen braucht, sondern so Dinge, Enterprise-SSO zum Beispiel, Single-Sign-On-Geschichten, die haben wir ein bisschen ausgelagert. Und da bitten wir dann die Nutzer, unsere Kunden, mit uns zu sprechen und ein Agreement zu finden, dass wir auch was davon
haben. Da wird verhandelt.
Genau.
Ist nicht nach Preisliste und transaktionsbasiert.
Es gibt natürlich Preislisten, die wir auch haben. In der Cloud ist es alles definiert und auch nach Nutzung zum Beispiel. Aber wir können auch da, wir machen da auch, wie soll ich sagen, Pauschalpreise für, wenn das zur Budgetplanung besser passt, machen wir das natürlich auch.
Also wir machen die Passwörter weg. Das ist ja schon mal gut an sich. Gibt es ja noch andere Anwendungsbereiche für so eine Passkey-Lösung? Es ist ja nicht notwendigerweise nur das Passwort, das man los wird, oder?
Ja, es ist, es klang vorhin schon mal an. Wir haben halt wirklich eine Möglichkeit, privates Schlüsselmaterial auf unseren Geräten zu erzeugen, sicher, ohne dass ich als Nutzer, wie gesagt, dafür irgendeine App installiert haben muss. Die werden dort in dem, was das Gerät hergibt, Security Chips, TPM, Secure Enclave, wie auch immer das heißt, werden diese Dinge gespeichert.
Ja.
Und haben eine saubere Schnittstelle nach außen, vordefiniert vom Betriebssystem, standardisiert. Und das ist für andere Bereiche nutzbar. Also zum Beispiel Ende-zu-Ende-Verschlüsselung kann damit abgebildet werden. Ich kann also jetzt zum Beispiel eine Note-Taking, also eine Notizbuch sozusagen App bauen, die dann wirklich Ende-zu-Ende verschlüsselt ist.
Ach toll.
Also das ist wirklich ein Riesenvorteil. Auch da wieder, es ist noch nicht hundertprozentig soweit. Also zum Beispiel ist das jetzt was nur im Chrome-Browser funktioniert, Stand heute. Mhm. Also ich müsste dann eine Web-App im Chrome-Browser haben. Oder natürlich kann ich auch eine native App entwickeln, die das dann nutzen kann. Da ist aber die Verbreitung jetzt noch nicht so riesig. Das ist wieder so ein Thema. Da müssen Menschen, die diesen Use-Case haben, auch vielleicht in sich da im W3C, das ist auch alles offen bei GitHub zum Beispiel, mal zeigen und sagen, oh, das ist ja total cool, das würden wir gern für XY benutzen. Und schon gibt's dann bei dem Menschen bei Google das nächste Strichchen, warum er das vielleicht dann im nächsten Sprint mal einplanen sollte. Mhm. Oder bei Safari dann zum Beispiel im Safari-Team.
Und eine Firma, die all die Services anbietet und Beratung anbietet, um zu unterstützen bei der Einführung von Passkeys, ist die Firma Hanko und sitzt in Kiel.
Ganz genau.
Also können wir ruhig dabei sagen. So ein bisschen Werbung darf man machen.
Das ist der Fall.
Ja, wunderbar. Ja, dankeschön, Felix. Das war, glaube ich, sehr interessant für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer. Für mich auf jeden Fall. Ist ja auch nicht schlecht. Es ist eine spezielle Technologie, von der ich auch glaube, hast du mich heute von überzeugt, dass die jetzt so kurz vor dem Durchbruch steht. Manchmal dauert es ja ein klein bisschen länger, aber das steht jetzt an. Kommt mir auch so vor.
Das ist reif. Die Zeichen sind da und das 2024 ist das Jahr der Passkeys.
Das ist doch mal ein Anspruch. Du kannst uns bestimmt noch ein paar Links oder Referenzen nennen, die wir auf unserer Seite zur Verfügung stellen. Das machen wir für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer immer ganz gerne. Und ansonsten verweise ich nochmal gerne auf www.adesso.de/podcast. Da finden wir alles zu unserem heutigen IT-Tacheles, die Literaturempfehlung. Felix, vielen Dank, dass du heute da warst.
Dankeschön.